Mit folgender Gliederung. Erstens Jesu Heilungen als Bestätigung seiner Messianität. Das heißt, dass er der göttliche Welterlöser ist. Zweitens, Jesus sendet seine Apostel. Drittens, verführerisches Zeichen. Viertens, nicht Zeichen, sondern Gottes Wort als Fundament des Glaubens. Und fünftens, Leiden zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Wir haben unlängst in unserer Bibelstunde über Matthäus 5 gesprochen. Jesus sendet seine 12 Jünger aus, unter anderem, dass sie heilen sollen. Und dabei hat sich einmal mehr die Frage gestellt, gilt dieser Auftrag auch uns heute? Wir haben recht ausführlich darüber gesprochen und nicht nur dabei hat sich diese Frage gestellt, die stellt sich immer wieder in der Begegnung mit Christen. Gilt dieser Auftrag auch uns? Wenn ja, versäumen wir hier etwas? Übersehen wir hier etwas? Wenn nein, warum denn nicht? Und welche Aufträge gelten denn uns? Welche Befehle Jesu gelten denn für uns heute? Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht willkürlich damit umgehen. Das gilt und das gilt nicht. Was gilt? Und ich habe einmal mehr auch etwas ausführlicher darüber nachgedacht und habe gefunden, es ist gut, wenn wir das Thema hier auch biblisch behandeln. Ich werde ziemlich viele Bibelverse projizieren. Ich werde die nicht alle lesen. Einige haben die Präsentation bekommen, sie können gerne nachlesen, haben vielleicht auch schon. Ich werde einfach diese Bibelstellen jeweils kurz anschauen und schauen, wie sie einzuordnen sind. Erstens, Jesu Heilungen als Bestätigung seiner Messianität. Messias ist der Gesalbte, der göttliche Gesalbte, der Welterlöser. Als Johannes im Gefängnis war, dann hörte er von den speziellen, besonderen Werken Jesu. Das heißt, die Werke Jesu waren einzigartig, wie man das sonst nicht von Menschen kannte. Und Johannes, wir dürfen nicht vergessen, er war derjenige, der Jesu kommen angekündigt hat. Der gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt nach mir einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Dem sollt ihr folgen. Und Johannes wusste, dass dieser Jesus, er hatte ihn selbst getauft, dass er nun da ist. Und nun ist er im Gefängnis und da stellen sich plötzlich die Fragen. Ist er wirklich der verheißene Erlöser? Was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, ja, ich bin es. Sagt Johannes, ja, ich bin's. Sondern sagt Johannes, das, was ihr seht, was ich tue. Das heißt, die Werke Jesu sprechen für sich. Da braucht es keine weitere Ergänzung. Warum sprechen die Werke Jesu für sich? Nun, Jesus konnte voraussetzen, dass die Juden damals wussten, dass es in der messianischen Zeit Wunder geben würde. Davon spricht das Alte Testament, besonders stark Jesaja 35. Lese Jesaja 35 von 3 bis 6. Wir schauen uns nachher noch die ganzen 10 Verse an, obwohl ich sie nicht ganz lesen werde, aber es sind 10 Verse in diesem Kapitel. Vers 3 bis 6, Jesaja 35. Stärkt die schlafen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Soweit der Text. Und Jeremia 29, ab Vers 17, lesen wir ebenfalls ausführlich von diesen Wundern. Es ist hier nicht direkt vom Messias die Rede, vom Knecht Gottes, der ist in Kapitel 9 wird erwähnt, Kapitel 7 schon, und dann später wird er ausführlich beschrieben, aber es gilt für seine Zeit. Das heißt, wenn dieser Welterlöser kommen wird, dann wird das geschehen. Und zwar im Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels. Jeremia 31, ich bringe herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie vom äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende. Es ist hier nicht direkt gesagt, dass die Lahmen dann auch wieder gehen werden und die Blinde sehen werden, aber wir sehen, Gottes Wiederherstellung betrifft alle. Kranke und Leidende ganz besonders. Und das lesen wir auch vom Knecht Gottes, hier ganz konkret vom Knecht Gottes in Jesaja 42. Wird ausdrücklich im Matthäus-Evangelium auf Jesus bezogen, also das Kapitel, besonders Vers 1 bis 3. Und ich will die Blinden auf einen Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, und auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen wird zum Licht, werde ich zum Licht machen, und das Holprige zur Ebene. Und wir sehen hier im Zusammenhang, dass es dann vor allem der Knecht Gottes ist, der kommende Welterlöser, der diese Leiden auf sich nimmt. Er tritt hier für die Leidenden ein und gibt sich selbst dahin. Das wird besonders deutlich in Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, der kommende Welterlöser. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Wenn in der Bibel vom Frieden die Rede ist, Shalom, ist immer das ganzheitliche Heil gemeint. Das ganzheitliche Heil, auch in der Gemeinschaft, aber auch zu uns selbst. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen aller unserer Schuld. Unser aller Schuld. Der kommende Welterlöser. Der Knecht Gottes, der mit Gott gleichgesetzt wird, schon bei Jesaja, schon bei Sacharja und so weiter, wird der kommende Welterlöser mit Gott gleichgesetzt, aber er wird Mensch werden. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der alle Sünden schuld und alle Leiden damit auf sich genommen hat. Denn alle Leiden auf dieser Welt sind nach der Bibel eine Folge der Sünde. Nicht, das muss man auch gleich sagen, nicht bin ich immer krank, weil ich gesündigt habe, aber weil die Sünde in der Welt herrscht, gibt es Krankheiten. Sonst gäbe es keine Krankheiten. Alle Leiden auf dieser Welt sind eine direkte Folge der Sünde. Der Sünde Adams und Evas, dass durch Adam und Eva die Sünde in die Welt gekommen ist. Jesus hat alles auf sich genommen und hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass wir erlöst werden können. Und dabei geht es vor allem um die innere Erlösung in der Beziehung zu Gott. Denn zuerst war der Mensch in der Beziehung zu Gott gestört durch die Sünde. Und nicht nur durch die Sünde Adams und Evas, sondern durch unsere persönlichen Sünden. Sind wir von Natur aus alle von Gott getrennt. Und die Heilung geschieht nun vor allem dadurch, dass Jesus diese Trennung auf sich genommen hat. Das, was uns von Gott getrennt hat, die Sünde. und somit das vollkommene Heil bewirkt hat. Und jeder, wer Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, der empfängt durch ihn volle, hundertprozentige Vergebung der Sündenschuld. 100%. Und deswegen haben wir Frieden mit Gott, mit dem Schöpfer des Weltalls. Leben wir nun im Frieden. Das ist das Erste und das Wichtigste, warum Jesus gekommen ist. Was Jesus immer wieder klar gemacht hat. Ich bin der Messias, aber ich bin zuerst einmal gekommen, um das Grundübel zu überwinden, nämlich das Problem mit der Sünde. Und seine Bestätigung zeigt Jesus auch durch die Heilungen. In Matthäus 8, ab Vers 16 bis 17, wird ausdrücklich auf Jesaja 53 verwiesen. Und es heißt dort, und Jesus heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesus hat zeichenhaft körperliche Krankheiten geheilt, als Bestätigung, dass er der Messias ist. Aber das Eigentliche, dürfen wir nicht vergessen, das eigentliche Problem, das Jesus behoben hat mit seinem ersten Kommen, ist das Problem mit der Sünde. Alles andere wäre wenig wertvoll. Körperliche Heilungen allein sind wenig wertvoll, wenn wir nicht geistlich geheilt werden. Das ist das Grundproblem des Menschen. In Johannes 20 am Schluss lesen wir in Vers 30 und 31, dass Jesus viele andere Zeichen getan hat. Johannes spricht immer von Zeichen. Jesus hat Zeichen getan. Zeichen weisen auf etwas hin. Jesus hat Wunderheilung getan als Zeichen, die auf seine Messianität hinweisen. Jesus hat vieles getan, aber vieles ist nicht aufgeschrieben in der Bibel. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und mit dem Leben ist hier jeweils ewiges Leben gemeint. Das göttliche Leben, das Gott uns jetzt schon schenkt, wenn wir mit Jesus leben. Aber das dann über den Tod hinausgeht, ins Jenseits, in die Ewigkeit. Das ist das wahre Leben. Und deswegen ist hier auch eigentlich nicht vom ewigen Leben die Rede, sondern von dem Leben. Denn der Tod ist einfach Trennung von Gott. Leben ist Gemeinschaft mit Gott, der das Leben ist. Jesus hat besonders geheilt. In ihm war die Kraft zu heilen und in Lukas 5 lesen wir, wir haben heute außerordentliche, es heißt im Griechischen, paradoxe Dinge gesehen. Ungewöhnliche im Leben Jesu. Und am Schluss, in Lukas 24, 19, lesen wir von den Emmaus-Jüngern, was denn, sie sprachen zu ihm, der von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Wort und im Werk, im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Jesus hat sich ausgezeichnet durch besondere Wunder. Und damit wusste grundsätzlich jeder, er ist der Messias, er muss es sein. Besonders Johannes, im Johannesevangelium wird es wiederholt betont, Kapitel 10, 25, 10, 37, 14, 10 bis 12. Jesus sagt, wenn ihr schon nicht glaubt, um meiner Worte willen, dann glaubt zumindest um meiner Werke willen, dass ich der von Gott gesandte Welterlöser bin. Ihr seht's doch. Das sind keine erfundenen Geschichten, dass Jesus Kranke geheilt hat. Nochmal zurück zu Johannes. Johannes hat Zweifel. als er im Gefängnis war. Das ist verständlich. Und Jesus sagt dann, als Johannes endet, bist du der, da kommen soll? Erzählt, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter und so fort. Und, Jesus ergänzt, und glückselig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Warum sagt Jesus das? Ich habe den Eindruck, dass Johannes eine bisschen andere Erwartung vom Messias hatte als Jesus selbst. Eine bisschen typisch jüdische. Wenn der Messias kommt, dann wird er uns vor allem auch befreien von den Römern. Und dann wird er im Land Frieden herstellen und es wird uns gut gehen. Und nun sitzt dieser Johannes im Gefängnis, irgendwo einsam, in der Wüste. Und überlegt. Und man hat dann viel Zeit zum Überlegen. Ist es wirklich so? Ist verständlich. Aber Jesus sagt, glückselig, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und Anstoß nehmen wir dann, wenn wir eine falsche Messias-Erwartung haben und die enttäuscht wird. Wir können uns leicht eine falsche Messias-Erwartung einreden und werden enttäuscht werden. Gott enttäuscht nicht, aber unsere eigenen Prophezeiungen, die können enttäuscht werden. Zweitens, Jesus sendet seine Apostel. Jesus sendet seine Apostel. Man muss vielleicht noch erklären, was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Gesandter. Aber ein Gesandter war damals im Judentum wie der Sendende. Er hatte die gleiche Autorität. Wenn man ihm etwas anfügt, dann fügt man das dem Sendenden an. Jesus hat sich 12 Apostel erwählt, um das Fundament für die Gemeinde zu legen, nach seiner Himmelfahrt. Und er hat sie mit Autorität ausgerüstet. Und dazu gehörte eben auch, dass er sie schickt, um zu heilen. Es heißt wörtlich therapiert, Schwache. Man muss einfach wissen, dass beide Begriffe sehr breit gebraucht sind. Nicht unbedingt nur Wunderheilung bezeichnen müssen, im Sinn von körperliche Krankheiten heilen. Also es geht um das ganzheitliche Wohlergehen des Menschen. Jesus geht es immer um das ganzheitliche Wohlergehen. Ich komme später darauf zurück. Wir werden hier noch mit der Schöpfung leiden. Auf dieser Welt. Sonst würden wir auch gar nicht mehr sterben. Weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und Markus 6 lesen wir, dass sie das getan haben, da kehrten sie um, sie sollen sich bekehren, sie trieben viele Dämonen aus und rieben Schwache mit Öl ein und heilten sie oder therapierten sie oder sie pflegten sie, Therapeu im Griechischen. Das ist eben das gleiche Wort wie therapieren, ne? Deswegen habe ich einfach das mal versucht, so, oder ich habe es so wörtlich wiedergegeben. In Lukas 10 lesen wir von 70 Jüngern, die Jesus aussendet. Unter anderem, um zu heilen oder zu therapieren und zu verkündigen, das Reich Gottes ist jetzt da. Der Messias ist gekommen, der verheißene König, er ist da, bekehrt euch. Das ist die zentrale Botschaft. Und sie sollen dann eben auch den Menschen ganzheitlich helfen. Und dann heißt es am Schluss hier, siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, im Buch des Lebens. Wie geschieht das? Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir durch Jesus Vergebung der Sünden empfangen, dann sind unsere Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben. Wir haben ewiges Leben. Das ist der echte Grund zur Freude. Sterben werden wir hier alle, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Aber wir gehen dann ein ins ewige Leben. Jesus konnte sich hier auch an Psalm 91 anlehnen, Vers 11 und bis 13. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Otter trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Wir kennen vor allem den ersten Satz hier aus der Versuchung Jesu. Satan zitiert genau das. Und Jesus macht das eben nicht. Das ist kein Automatismus, dass wir das jetzt, also es ist keine Herausforderung, auf Schlangen zu treten, um zu prüfen, ob das stimmt. Es ist ganzheitlich gemeint. Natürlich kann das auch buchstäblich gemeint sein, dass Gott uns ein, wenn wir Gift trinken, dass wir dann bewahrt werden und gesund bleiben, so weiter. Natürlich kann das so gemeint sein, aber es ist viel breiter gemeint. Jesus hatte gesagt, nehmt keinen Geldbeutel mit. Keine Tasche. Wenn in ein Haus kommt, sagt Friede über euch. Und wenn sie den Frieden annehmen, dann bleibt er, und wenn nicht, dann geht es wieder. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, man wird euch auch etwas dafür geben. Nun sagt Jesus aber später, hattet ihr damals etwas, hattet ihr Mangel, als ihr keinen Geldbeutel dabei hattet? Nein, sagen sie. Und Jesus sagt, jetzt aber, wer einen Geldbeutel hat, der nehme sie oder nehme ihn und ebenso eine Tasche. Und wer sie nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Nun hat Jesus keine Meinung. Mal sagt er so, mal sagt er so. Wir sehen es schon, es ist schwer, wenn wir einfach Jesu Gebote alle eins zu eins auf unser Leben übertragen wollen. Jesus spricht in konkrete Situationen hinein. Und man muss sie zuerst mal aus dieser Situation heraus verstehen, damit wir auch wissen, was gilt jetzt für uns. Am Schluss Markus 16 lesen wir, dass Jesus sagt, es werden Zeichen folgen, die da glauben, denen, die da glauben, meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden sich wohlbefinden. Es wird Heilung sein, wie auch immer. Jesus verheißt nicht, dass alle Kranken auf dieser Erde geheilt werden. Hauptsache genug Glauben, sagt Jesus nicht. Wir haben hier ein Zeugnis von Papias. Papias war in Ephesus, ein Hörer des Apostels Johannes. Und er soll berichtet haben von Josef Barsabbas, der als einer der zwei war, die als Nachfolger des Judas gewählt werden sollten, dass er tödliches Gift getrunken hat. Ob es so ist, können wir ja nicht überprüfen. Zeigt auf jeden Fall, also wenn, dann war es ein Ausnahmefall, dass man besonders darüber berichtet hat. Das war nicht etwas Tägliches, das unter den Aposteln geschehen ist. Also wenn schon, dann ist das ein Ausnahmefall gewesen. Paulus schreibt von den Zeichen und Wunder der Apostel. Das heißt, die 12 Apostel, zu denen Jesus Paulus auch gehört am Schluss, denen hat Jesus besonders Macht gegeben, um Zeichen zu tun, weil sie seine direkten Gesandten waren, um das Fundament für die Kirche zu legen, für die Gemeinde. Das heißt, auch diese Zeichen sind in dem Sinn einmalig. Sonst wären sie keine besonderen Zeichen gewesen. Das lesen wir bei Paulus in Römer 15, 18, 19, im 2. Korinther 12, 12 und auch im Hebräerbrief Kapitel 2, 3 bis 4. Verführerische Zeichen. Jesus sagt Matthäus 24, 24, denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Auch Paulus spricht davon, vom Antichrist, von dem großen Abfall im 2. Thessalonicher 2 und sagt, die Ankunft des Antichristus oder des Menschen der Gottlosigkeit gemäß der Wirksamkeit Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Lüge heißt auf Griechisch Pseudos, heißt auch Schein, Trug. Also es werden Trugwunder sein, die betrügen und in die Irre führen. Darum sagt Jesus, seid wachsam. Seid wachsam. Und Matthäus 7, Abvers 21, sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen oder das Reich Gottes eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen getan, das und das und das. Und der Herr wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Eine sehr harte Aussage. Herr, Herr sagen und nicht den Willen Gottes tun, ist Lüge, ist Trug. Denn wenn man den Willen Gottes tut, dann ist Jesus Herr. Nur dann. Nicht Zeichen, sondern Gottes Wort als Fundament des Glaubens. Wir kennen wahrscheinlich das Beispiel, das Jesus erzählt, vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Lukas 16. Und als sie im Jenseits sind, im Totenreich, leidet der reiche Mann Qual. Während Lazarus, der Arme, Lazarus Elazar, heißt im Hebräischen übrigens, mein Gott ist Hilfe. Wir nennen ihn Lazarus, mein Gott ist Hilfe. Er ist im Schoß Abrahams. Und der reiche Mann sagt zu Abraham, schicke doch Lazarus auf die Erde. Und wenn jemand aus dem Toten kommt, dann werden sie doch glauben, meine Brüder. Und Abraham sagt, nein, nein. Wenn sie nicht Mose und den Propheten glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Sie haben Mose und die Propheten, sie haben das Wort Gottes. Das ist das Fundament des Glaubens, das Wort Gottes. In Johannes 6 lesen wir, dass Jesus das Brot vermehrt hat. Lesen wir auch anderswo. Aber in Johannes 6 lesen wir, dass die Juden dann kamen und Jesus zum König machen wollten. Ich nenne es mal einen Brotkönig. Sie wollten gerne einen Brotkönig haben. Mose hat dem Volk Manna gegeben, Jesus gibt dem Volk Brot, also ist er der Messias, der uns Brot austeilt. Aber das wollte Jesus nicht sein. Er verschwand. Er wollte kein Brotkönig sein. Er wollte auch kein Wunderkönig sein. Deswegen sagt Jesus immer wieder, sagt es nicht weiter. Hätten wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt eine Wunderheilung erlebt hätten und würden es nicht weitersagen. Da würde ich meinen, ich mache mich schuldig, wenn ich es nicht allen erzähle. Jesus sagt wiederholt, sag's nicht weiter. Warum? Weil Jesus kein Wunderkönig sein will. Weil Jesus echte Nachfolger haben möchte. Er wusste, dass eine falsche Erwartung vom Messias vorhanden ist. In Matthäus 12 lesen wir, dass Jesus sie heilte. eben in Anlehnung an Jesaja, hier in Anlehnung an Jesaja 42, er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf der Straße hören. Jesus möchte nicht im Zentrum der Politik oder der Wunder gerückt werden. Er möchte Menschen helfen, ja. Aber nicht, dass die Menschen ihm nur deswegen nachfolgen, weil sie denn Wunder erleben. Ihr in geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Ihr geknicktes Rohr, soll es heißen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis das Gericht hinausführe, er das Gericht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Ein Zitat aus Jesaja 42, 1 bis 4. Paulus schreibt im Römer 14, 17, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Verkündigung heißt hier im Griechischen akoe und mit akoe ist primär das Hören gemeint und dann auch die Botschaft, die gehört wird. Der Glaube kommt aus der Botschaft, die verkündigt wird und die Botschaft gründet im Wort Gottes. Der Glaube hat also immer ein Fundament im Wort Gottes, dessen Zentrum Jesus Christus ist. Deswegen schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, 2, verkündige das Wort. Verkündige das Wort. Und das Wort verkündigen heißt, es christozentrisch zu verkündigen. Jesus ist das Zentrum des Wortes. Und Paulus spricht wiederholt von der gesunden Lehre. Und das ist auch die gesund machende Lehre, die den Glauben gesund macht. Im Titusbrief spricht Paulus vom gesunden Glauben. Wenn die gesunde Lehre des Wortes das Fundament ist, wird auch der Glaube gesund werden können. Und wenn der Glaube gesund ist, wird das eine heilsame Auswirkung auf den ganzen Menschen haben. Sag nicht, dass wir da nicht leiden. Nein, wir leiden. Das ist das nächste Thema auch. Zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Schauen wir nochmals auf Jesaja 53. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, die 10 Verse. Könnt ihr zu Hause in Ruhe nachlesen. Ein fantastisches Kapitel. Wirklich ein fantastisches Kapitel. Spricht von der messianischen Wiederherstellung in Israel. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Und so weiter. Blinde werden sehen, Lahme springen, haben wir vorher gelesen. Jauchzen wird die Zunge des Stummen, und der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Es geht um die messianische Wiederherstellung. Ist nicht vollständig wiederhergestellt worden mit dem ersten Kommen Jesu. Das war auch nicht seine Absicht. Wird aber, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, wir leben schon in der messianischen Zeit und noch nicht. Wir leben in dem Sinn schon der messianischen Zeit, dass der Messias Jesus gekommen ist und die Sündenschuld auf sich genommen hat. Wir leben noch nicht in der messianischen Zeit in dem Sinn, dass der Messias erst wiederkommt und dann alles wiederherstellt. Was die Juden zum großen Teil schon bei seinem ersten Kommen erwartet haben. Und in der Offenbarung wird diese Aussage von der Wüstenglut aufgenommen und es wird gesagt, von der zukünftigen Schar der Erlösten, sie werden nicht hungern, noch werden sie dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Wüstenglut. Jetzt schon. Jetzt schon noch. Oder gibt es etwa Leute, die nicht darunter leiden, wenn es so heiß wird? Vor allem Israel im Negev und so weiter. Das sind dann vielleicht die besonders Geistlichen. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Paulus schreibt in Römer 8, Abvers 18, dass wir jetzt noch mit der Schöpfung leiden. Die Kinder Gottes leiden jetzt noch mit der Schöpfung und damit auch mit unter Krankheiten. Gehört dazu. Im 1. Thessalonicher 5, 14, ich habe vor kurzem darüber gepredigt, schreibt Paulus, die Schwachen oder die Kranken tragt. Er sagt nicht, heilt sie alle. Tragt sie. Das ist manchmal ein bisschen schwerer. Also zu sagen, Gott wird dich heilen. Und wenn du nicht geheilt wirst, glaubst du nicht genug. Das ist viel einfacher zu sagen. Aber es ist lieblos manchmal. Es ist einfach lieblos. Weil wir keine Verheißung haben, dass Gott einfach immer heilt, wenn wir genug glauben. Hier auf dieser Erde. Dafür haben wir keine biblische Grundlage. Lesen wir mal Hebräer 11. Besonders im Schluss. Die einen haben ihre Frauen durch Auferstehung wiederbekommen, haben Wunder erlebt und die anderen hatten den gleichen Glauben, sie wurden zersägt. Ähnliches lesen wir Apostelgeschichte 12. Die Gemeinde hat gebetet, Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde befreit. Warum? Warum? Gott weiß es. Glaube heißt nicht, du musst Gott vorschreiben, was er tun soll und nur glauben, dass er es tut. Glaube heißt, vertraue auf Gott, dass er es richtig macht. Und es gibt dann manchmal die Frage, warum? Ich habe meinen Vater auf dem Sterbebett sehr intensiv begleitet, als ich im Urlaub war, mit 52. Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und er sagte mir, man sagt manchmal, und er war ein sehr guter Seelsorger, sehr geschätzter Seelsorger. Und er sagte mir, manchmal sagt man, man soll nicht sagen, warum, aber dann fragt man schon, warum. Er war ein gutes Zeugnis den Ärzten gegenüber. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Jakobus schreibt, dass man Kranke sollen zu Ältesten gehen, die sollen die Hände auflegen, einreiben mit Öl und so weiter. Und das Gebet wird sie aufrichten oder heilen, retten, ist das gleiche Wort. Wenn sie gesündigt haben, sollen sie die Sünden bekennen. Wir sehen hier, dass Krankheiten manchmal auch direkt mit Sünden in Verbindung stehen. Das sehen wir auch bei Jesus. Jesus hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben und sagt, es ist das Gleiche, wenn ich sage, steh auf und gehe. Das heißt, manchmal spielen Sünden eine konkrete Rolle im Zusammenhang mit körperlichen Krankheiten. Und dann gilt zuerst mal das Sündenbekenntnis. Es geht Jakobus hier ganz sicher nicht darum zu sagen, also geht nur zu den Ältesten und sie beten und alle sind gesund. Denn gerade vorher, ab Vers 10, hat Jakobus gesagt, schaut auf das Leiden und das Ausharren der Propheten. Sie haben gelitten, sie haben ausgeharrt und das gilt auch für uns als Beispiel. Und man muss noch gleich betonen, es gilt nicht nur für körperliche Krankheiten, sondern auch für psychische Leiden. Die Bibel macht da keinen großen Unterschied. Und das gehört zusammen. Wir machen oft einen großen Unterschied. Das sind alles Leiden dieser Welt als Folgen der Sünden, der Sünde. Es geht primär jetzt, in diesem Zeitalter, geht es primär um die geistliche Heilung. Wir lesen Hebräer 12, Abvers 12, mit einem Zitat aus Jesaja 35. Darum richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre. Heißt hier nicht, physisch, körperlich geheilt werde, sondern nicht abirre. Das steht im Vordergrund. sondern vielmehr geheilt werde. Entschuldigung, hier steht es geheilt werden, aber es ist hier natürlich im Kontext primär geistlich gemeint. Primär geistlich gemeint. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das sind eine weitere Anlehnungen an Micha 4, Vers 6 und 7. Gott sammelt das Hinkende und so weiter und macht es gesund, das Ermattete. Zephania 3, Vers 19, ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen. Und Sprüche 18, Vers 14, ich habe es auch neulich zitiert in der Predigt zum Thema Ermutigung praktizieren. Dort lesen wir, eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? Es ist manchmal viel schwieriger, mit psychischen Krankheiten umzugehen, aber wir dürfen wissen, Gott richtet auch diese Menschen wieder auf. Zum Schluss, Gott ist der eigentliche Arzt. Im Alten Testament wird Israel wiederholt gewarnt, von Gott abzuweichen. Das wird unheilsame Folgen haben, wenn sie Gott die Treue brechen. Israel, Jeremia warnt. Und Jeremia 30, Vers 12 ist von einem unheilbaren Bruch die Rede. Und von der Größe der Sündenschuld. Und schon in Ägypten bei der Auswanderung hat Gott gesagt, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seine Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott hat viele Vorschriften gegeben, die auch medizinische Bedeutung haben. Essensvorschriften im Alten Testament. Gott ist auch Mediziner. Er hat auch die Medizin geschaffen. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr immer gesund sein. Aber die Krankheiten werdet ihr dann nicht haben. Der Arzt kann uns das vielleicht noch besser erklären. Ein anderes Mal dann. He? Ja, das heißt, wir können auch etwas für die Gesundheit tun. Wir können nicht alles tun. Wir müssen auch nicht ständig nur schauen und Angst haben, wenn ich das esse, dann hat das die und die Auswirkungen und so weiter und so fort. Natürlich, ich glaube nicht, dass wir so extrem sein müssen. Aber etwas für die Gesundheit tun können wir und sollen wir. Gott sagt, ich töte und mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Und manchmal dienen Leidenszeiten auch dazu, dass Gott uns heilt. Vor allem der Beziehung zu Gott. Dass wir im Glauben gestärkt werden durch Leidenszeiten. Leidenszeiten können auch bitter machen. Erlebt man leider auch immer. Vor allem, wenn man ein falsches Gottesbild hat. Können Leidenszeiten bitter machen. Meine Mutter ist mir ein sehr großes Beispiel. Ich habe berichtet über ihre Beinamputation. Wenn ich jetzt telefoniere, meine Mutter ist so glücklich und so dankbar. Wie Gott einfach da eingegriffen hat. Aber sie hat auch vorher gesagt, wir wollen alles aus Gottes Hand nehmen. Psalm 103, Vers 3, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Sünde und Krankheiten gehen hier Hand in Hand wie in Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jesus hat alles ans Kreuz genagelt. Vor allem die Sünde mit ihren Folgen, aber wir leben noch in einer Welt, wo wir unter den Folgen leiden. Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, das heißt nicht warum, sondern wozu hast du mich verlassen? Jesus fragt hier nach dem Ziel, nicht nach der Ursache. Und manchmal stellt sich, wie bei meinem Vater, schon die Frage nach dem Warum. Aber es hilft uns immer wieder zu fragen, wozu lässt Gott das zu? Wir werden nie verlassen werden wie Jesus, ganz von Gott verlassen. Wir werden nicht so verlassen werden. Wir werden immer, Gott wird immer da sein. Immer. Das hat er uns verheißen. Aber Jesus ist uns ein Vorbild und ihm dürfen wir nachfolgen, wie wir im Hebräer 12, 1 bis 3 lesen. Wir sollen den Wettlauf laufen und auf Jesus schauen, der gelitten hat, aber der auf die Herrlichkeit danach geschaut hat. Und wir dürfen uns freuen auf diese Herrlichkeit bei Gott. Alle Leiden dieser Welt sind gar nichts. Im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, viele Christen gehen ganz tief unten durch, werden verfolgt, werden ins Gefängnis geworfen, gehen ganz tief unten durch. Uns soll es immer gut gehen, hier als Europäer. Und wenn es uns nicht gut geht, glauben wir zu wenig. Ich denke, das ist ein verkehrtes Denken und da müssen wir uns korrigieren lassen. Warum sollte es uns immer gut gehen? Und andere leiden auf der Welt. Lasst uns darum auf einen großen Gott schauen. Immer wieder auf einen großen Gott schauen, der uns so viele Verheißungen gegeben hat, der aber uns nie verheißen hat, dass wir nicht mehr leiden werden hier auf dieser Erde. Erst wenn Jesus wiederkommt oder wenn das irdische Leben zu Ende geht. Dann gehen auch die irdischen Leiden zu Ende. Und darauf freuen wir uns. Hoffentlich alle. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gehorsam warst bis zum Tode am Kreuz. Du hast dein Leben hingegeben. An meiner Stelle, damit ich ewiges Leben haben darf, Vergebung aller meiner Sündenschuld, inneren Frieden mit Gott. Und du wirst uns auch immer wieder die Kraft schenken, die wir nötig haben, um dir zu folgen. Dafür danke ich dir. Amen.